Und dann irgendwann den Traum gehabt, wie jeder kleine Junge, ich will irgendwann Fußballprofi werden. Und der Trainer entscheidet nicht, ob du spielst oder nicht, ob du dich gut fühlst oder nicht, ob du gut bist oder nicht. Enorm weiterbar. Ich habe das entscheidende Tor geschossen im Aufstieg vierte Liga zur dritte Liga. Ich habe das entscheidende Tor geschossen, dritte Liga zur zweite Liga. Also einerseits mal war mein Ziel, Bundesligaspieler zu werden, aber andererseits war mein Ziel, nach der Fußballerzeit finanziell frei zu sein. Mhm. Und wie schaffe ich das mit, sag ich mal, Satz X im Monat? Und jetzt bin ich eben Immobilienunternehmer mit vielen Gesellschaften, vielen Angestellten und habe große Leidenschaft in dem Bereich operatives Immobiliengeschäft. Und genau da setze ich auch an. Also ich möchte jedem Fußballer, der ein gutes Einkommen hat, eine gewisse Basis schaffen mit Immobilien.
Ja.
Und das ist möglich.
Kolja. 7:3 gestern.
Ja. Erfolgreicher Tag in Stuttgart.
Erfolgreicher Tag in Stuttgart. Heute hier bei mir im Podcast. Gestern hast du mit deiner Mannschaft The Pack FC, oder?
The Pack FC.
Genau. Bei der Icon League in Stuttgart erfolgreich euren Gegner vom Platz gefegt. Ich war da mit meinem Sohn und noch anderen Freunden und dessen Sohn und die hatten gestern wirklich einen unfassbar schönen Tag, dank dir, weil du uns eingeladen hast und die Möglichkeit gegeben hast, so hinter die Kulissen zu blicken, was wirklich faszinierend ist, was mit der Icon League da geschaffen wurde, was für eine Maschinerie dahinter steckt und wie viele Stars da unterwegs sind. Und du mittendrin. Und das ist das Interessante, warum wir heute hier sitzen, ist, wir haben uns kennengelernt vor einem Jahr ungefähr. Nicht knapp über ein Jahr. Also ich glaube Ende letzten Jahres haben wir uns kennengelernt nach meinem Aufruf, wo ich gesagt habe, ich suche Projektentwickler und Bauträger aus NRW. Und dann hat uns ein gemeinsamer Freund zusammengebracht. Grüße an Daniel Kramer an der Stelle. Ja, und heute sitzen wir hier und du hast eigentlich eine ganz geile Geschichte, die es sich lohnt zu erzählen, weil ich hatte gestern mit einigen aus der Fußballbranche gesprochen. Und ich hatte ja schon mal einen ehemaligen Fußballprofi hier, Timo Hildebrand, vor geraumer Zeit. Und heute du. Und erstmal schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und cooles Event gestern mit der Icon League. Und danke für die Überleitung auch zum Thema Immobilien. Das wird heute unser Thema sein.
Ja, aber starten wir mal ein bisschen früher. Also du hast ja vor Immobilien, und das finde ich faszinierend, diese Brücke zu bauen. Warst du ja Fußballprofi, also du warst in der zweiten Bundesliga, du hast mal ganz, ganz früh gestartet, du kommst ja aus Wuppertal. Wann hast du angefangen zu kicken?
Oh, ganz früh, mit 5 Jahren schon, als Kind immer vom Ball getreten, großen Spaß gehabt und dann auch früh angefangen, große Leidenschaft zu entwickeln.
Mhm.
Und dann irgendwann den Traum gehabt, wie jeder kleine Junge, ich will irgendwann Fußballprofi werden und dafür alles gegeben und dann auch, den Traum gelebt.
Und dann ganz klassisch in einen örtlichen Verein wahrscheinlich gegangen, so sich angemeldet.
Genau, klassisch Dorfverein, TSV Ronsdorf damals, da bin ich aufgewachsen in Wuppertal. Und dann, ewig her gefühlt.
Ja.
Aber dann schon früh nach Leverkusen mit 12 und hatte da eine tolle Zeit, eine tolle Jugend in Leverkusen, viel gelernt und es hat richtig Spaß gemacht.
Aber Leverkusen ist ja schon ein Profiverein. Hm. Das heißt, irgendjemand muss dich ja irgendwo entdeckt haben oder kommst du da einfach so reingerutscht in so einen großen Verein jetzt wie Bayer Leverkusen?
Ja, damals war es noch anders als heute. Ich glaube, dieses Scouting hat sich ja krass weiterentwickelt, auch im Profibereich. Aber damals war das wirklich, da gab es einen Herrn, der von Leverkusen, aber auch von Köln oder Gladbach, da gab es ja viele coole Vereine in der Umgebung. Die sind dann auf die Dörfer, sag ich mal, gezogen und haben sich da mal so ein Spiel angeguckt, haben dann mit dem einen oder anderen Elternteil gequatscht und dann irgendwann wurde ich mal eingeladen zum Probetraining. Dann war ich dort, war total nervös und hab mein Bestes gegeben und dann durfte ich da eine Zeit lang länger auch trainieren und hab mich da, sag ich mal, vorgestellt und ambitioniert mittrainiert.
Okay, stark. Und wie ging es dann weiter? Bist du dann in die Jugendmannschaft irgendwie zu Bayer Leverkusen dann hoch oder?
Genau, U13 oder U12 oder U13 war das und war dann bei Jugendturnieren dabei in Holland und kann mich auch noch an meine ersten Tage da erinnern. War einfach ganz, ganz was Neues für mich und viele Jungs, die auch schon länger waren, da waren bei Leverkusen, also manche auch schon mit 10, mit 9 und die dann auch später Profi geworden sind oder auch Regionalliga oder Oberliga gespielt haben, ist ja auch sehr respektabel, kann man neben dem Studium super machen. Mhm. Ja, die sind jetzt überall in Deutschland verteilt, die Jungs, mit denen ich da zusammen gespielt habe. Und ja, meine Zeit mit 12, 13 ist dort gestartet und dann war ich 8 Jahre bei Bayern für Leverkusen.
Abgefahren. Und wo ging dann die Reise weiter? Warst du 21 dann ungefähr?
Ja, mit 19, 20 genau. Mhm. Aber ich habe mich durchgekämpft, habe dann ein paar U-Nationalmannschaftsstationen gespielt, hat aber nicht gereicht, um bei Leverkusen Profi zu werden. Ich habe ein Profispiel dort gemacht, auch mit Basti Ochipka zum Beispiel, mit dem ich in der Icon League jetzt wieder spiele, dann eine Zeit lang trainiert, oder mit Toni Rüdiger, der auch ein Team in der Icon League hat, auch in der U-Nationalmannschaft gespielt. Also man trifft sich irgendwann irgendwo wieder. Bei mir hat es nicht gereicht zu ich sag mal, Top-Level-Bundesliga. Und ich habe den Weg über die dritte Liga gewählt und dann mich versucht durchzubeißen. Das ist ja, denke ich mal, eine große Herausforderung, auch als junger Mensch den Schritt in den Herrenbereich zu gehen und da auf Widerstände zu treffen. Und das ist nicht immer einfach.
Okay. Ich bin jetzt nicht so der fußballversierteste Mensch, was, glaube ich, auch ganz gut ist für so einen Talk wie hier, da ich nun nicht wahrscheinlich so die typischen Fragen stelle, wie jemand, der Hardcore-Fußballaffin ist. Wie darf ich das verstehen, wenn du sagst, so, es hat nicht für die Profimannschaft gereicht? Also, was heißt das für mich? Wie äußert sich das konkret?
Ja, du musst dir vorstellen, damals Leverkusen, so wie jetzt ungefähr, Top-Level in der Bundesliga, zweiter Platz hinter Bayern München und Nonplusultra, Dortmund war noch immer dabei. Mhm. Aber wir haben Spieler wie Arturo Vidal, Renato Augusto, ein unfassbar guter Spieler, Simon Rolfes, Michael Ballack, Stefan Reinhardt, Gonzalo Castro, André Schürrle, solche Namen, mit denen du dann konkurrierst als junger Spieler. Und du musst außergewöhnlich gut sein. Und das hat bei mir einfach, dieser Step, der hat gefehlt. Ich hatte ein bisschen Themen mit der Dynamik, mit verschiedenen anderen Themen, die man im Herrenbereich einfach braucht. Und das ist aber vollkommen in Ordnung. Es gibt so viele Jungs, die um diesen Traum kämpfen, Profisportler, Profifußballer zu werden. Und bei mir hat es einfach nicht gereicht, direkt in Leverkusen auf Top-Level Bundesliga zu spielen. Und den Weg bin ich dann gegangen über die dritte Liga und habe mich dann als junger Mensch erstmal von zu Hause weg bewegt. Mit 18, 19 in den Osten nach Chemnitz bin ich gegangen und habe dort die harte Schule, sag ich mal, durchgemacht und mich da durchgebissen.
Wie war das für dich? Ich meine, du bist ja jung gewesen, dann hast du dir den Kopf gesetzt, so, ey, du trainierst ja jetzt schon seit geraumer Zeit bei Bayer Leverkusen. Mein Ziel ist es, in die erste Mannschaft zu kommen. Wie war das für dich persönlich zu merken oder festzustellen, boah, meine Skills reichen nicht, ne? Du hast ja gerade gesagt, Dynamik etc. Und dann selber dir einzugestehen, so, okay, ich muss einen Schritt zurückgehen, um vielleicht wieder zwei Schritte nach vorne gehen zu können. Also was hattest du mit dir mental angestellt?
Ja, riesen Herausforderung. Ne? Man ist natürlich nicht so bewusst, wie man über die Jahre vielleicht auch wird oder erfahren. Und man ist in dem Moment einfach total ehrgeizig, hat vielleicht auch eine verschiedene Wahrnehmung. Ist nicht immer einfach, aber wie ist das im Leben, wie ist das in vielen Themen? Man muss Probleme lösen, man muss Herausforderungen annehmen. Mindset ist ein ganz, ganz großes Thema, was ich auch, wo ich viel auch trainiert habe die letzten Jahre, auch Coachings durchgemacht habe oder weiter auch, ich sag mal, als reife Continuum-Prozess für mich bezeichne. Und dementsprechend, das ist eine riesen Herausforderung, die man positiv und mit voller Energie angehen muss, meiner Meinung nach. Und das heißt, vorwärts denken oder im Hier und Jetzt zu sein und nicht zurückzudenken. Also es ging nicht weiter. Mhm. Ich wollte weiterkommen. Mhm. Ich bin dann jemand, der anpackt und sagt, ich gehe in die dritte Liga, ich will mich dort beweisen und dort zeigen, was ich drauf habe und dann Stück für Stück hocharbeiten.
Und das war dann auch so, dass du dich so im Kopf damit abgefunden hast, hey, pass auf, erste Liga ist nicht mein Game. Ich gehe jetzt dafür in die dritte Liga und gebe da Vollgas. Also du warst auch schon in dem jungen Alter so weit, oder war das so, jetzt im Nachgang erzählst du das so ganz entspannt, aber zu dem Zeitpunkt war es dann doch nicht ganz so entspannt.
Nee, es war gar nicht einfach. Also es war sehr herausfordernd und man sieht rechts und links Jungs, die es schaffen, sag ich mal, die den Schritt weiter sind. Und das ist mental eine große Herausforderung. Aber für mich war immer klar, eine Tür geht zu oder ein Weg ist zu schwer oder geht nicht weiter. Mhm. da muss man woanders einen anderen Weg sich suchen. Mhm. Und ich habe den eben gewählt, indem ich sage, ich beweise mich und ich will wieder dahin kommen. Also ich will mich weiterentwickeln, um in die erste Liga zu kommen. Mhm. Das Ziel war weiterhin klar. Ne? Also für mich war klar, ich bis 23, 24 will ich entweder Profi werden oder ich fange an zu studieren.
Okay. Und dann bist du in Chemnitz gewesen?
Ja.
Das war der letzte Stopp. Wie ging es dann weiter?
Ja, Chemnitz war extrem hart.
Warum?
Also, ich sag mal so, der Bereich rings um Chemnitz ist einfach ganz anders, als ich es gewohnt war oder aufgewachsen bin. Mhm. Also sehr, sehr, ich sag mal, feindselige, oder was heißt feindselig, ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr große Rivalität zwischen Ost und West, was ich so nicht kannte. Und ich war dort als junger westdeutscher Mensch und habe dort einfach nicht so viel Sympathie,
Herzlichkeit gespürt.
Genau,
nicht offen empfangen.
Herzlichkeit ist das richtige Wort. Wie ich es erwartet hätte oder wie ich es mir gewünscht hätte. Mhm. Und das war schon eine Herausforderung. Und dementsprechend war ich alleine erstmal von zu Hause weg. Die normale Herausforderung, wie man als junger Mensch hat.
Dass die du erstmal, schon hast. Und dann irgendwo hingehen, wo du nicht mal mit offenen Armen empfangen wirst, sondern erstmal bekämpft wirst oder vielleicht.
Genau, und dann absoluter Herrenfußball. Mhm. Jungs, die alle um ihren Platz kämpfen. Mhm. Und das war nicht einfach. Aber das hat mich im Nachgang hat mich das extrem weitergebracht. Also es war eine harte Schule, es war eine schwierige Zeit, mental auch. Und was mich im Nachgang wahrscheinlich am meisten nach vorne gebracht hat. Also raus aus der Komfortzone, sich zu öffnen und auch wirklich zu kämpfen und auch an der mentalen Seite, Mindset zu arbeiten. Mhm.
Wie lange warst du dann in Chemnitz?
Anderthalb Jahre, genau.
Okay, wie ging es dann weiter?
Dann bin ich zu Regensburg und wie ein Neuanfang, weil ich so ein bisschen auch gescheitert bin in Chemnitz. Ich hatte eine gute Anfangszeit, Trainerwechsel. Der zweite Trainer hat nicht so auf mich gesetzt, dann wieder kein Durchbruch, sage ich mal. Ich wollte weiterkommen, nicht geschafft. Mhm. Schwierige Zeit. Dann Probetraining in der dritten Liga beim letzten Platz in Regensburg. Abgeschlagen, letzter. Und so gefühlt keine Perspektive drin zu bleiben, bin ich im Winter dorthin gewechselt. Mhm. Am 28. Januar, weiß ich noch genau, da hat mein Vater Geburtstag. Und dann sind wir, glaube ich, vier Jungs von Chemnitz dorthin gewechselt. Und hatte ich einen tollen Trainer, der die Art und Weise, wie ich Fußball spiele oder wie ich Fußball verstehe, auch sage ich mal, gelebt hat. Und das hat mich enorm nach vorne gebracht. Da konnte ich richtig aufblühen. Auch ein Geschäftsführer, was jetzt auch mein Leben im Moment jetzt so begleitet. Ein Geschäftsführer, der einen speziellen Stil von Führung hatte. Mhm. Identität, Haltung war dort sehr, sehr wichtig. Das habe ich dort gelernt. Und das hat mich enorm nach vorne gebracht dann.
Das ist eine ganz interessante Aussage, die du triffst. Würdest du sagen, dass wie du als Fußballer oder andere Fußballer draußen performen, abhängig davon ist, wie sich ein Trainer dir widmet?
Ich finde das zu passiv, weil im Endeffekt ist man selbstverantwortlich für sein Leben. Mhm. Der Trainer entscheidet nicht, ob du spielst oder nicht, ob du dich gut fühlst oder nicht, ob du gut bist oder nicht. Mhm. Der Trainer ist aber... Also wenn man einen jungen Menschen berät, sollte man ihn in ein Umfeld stecken, wo ein Trainer ähnliche Visionen hat von dem Spiel, wie er das Spiel versteht. Mhm. Weil du einfach als, ich sag mal zum Beispiel, ich bin ein Spieler, der nicht übers Umschaltspiel kommt und sehr viel Ball besitzt. Das heißt, du gehst nicht in eine Umschaltmannschaft im Nachhinein. Mhm. Ja, und das kannst du so ein bisschen steuern, aber sonst liegt alles bei dir. Du hast dein Schicksal in deiner Hand, egal was ist. Du bist dort, wo du stehst, weil du die Gewohnheiten hast, die du hast.
Gut, aber ein Trainer kann auch unter anderem entscheiden, ob du bei einem wichtigen Spiel auf den Platz kommst oder auf der Bank sitzen musst. Das habe ich jetzt schon in der Vergangenheit immer mal wieder so aus den Medien entnommen, dass ganz, ganz Große auf einmal auf der Bank sitzen mussten und du weißt gar nicht, was da hinten passiert ist. Macht wahrscheinlich mental auch so das ein oder andere mit dem Spieler, ne? Vor allem, da ja so viele Fußballspieler auch ein großes Ego haben. Aber dazu kommen wir noch. Dann bist du in Regensburg gelandet, da hast du einen tollen Trainer für dich getroffen, der dich auch so aufgenommen und verstanden hat, dein Verständnis von Fußball. Und wie lange ging der Stopp dann dort?
Ich war zweieinhalb Jahre dort. Mhm. Sehr erfolgreiche Zeit. Wir sind leider erst abgestiegen, aber hatten eine tolle Rückrunde. Mhm. Also mit dem Punkteschnitt wären wir auch drin geblieben. Wir haben auch eine tolle Mannschaft entwickelt. Mhm. Die ist dann geblieben. Mhm. Dann sind wir in der Regionalliga aufgestiegen in die dritte Liga aufgestiegen in die zweite Liga. Und da hatte ich eine sehr erfolgreiche Zeit mit einem tollen Umfeld, tolles Team und sportlich sehr erfolgreich. Und dort habe ich auch einen sehr guten Freund kennengelernt, der mich bis heute begleitet im Bereich Führungskräfte, Coaching, sage ich mal. Und ja.
Wer war das?
Stefan Karlhammer würde ich an der Stelle hier gerne grüßen und erwähnen.
Okay.
Wirklich ein toller Mensch. Mhm. Er ist sehr rational, aber sein Pitch ist quasi entscheidend im Ungewissen und hat mich die letzte...
Entscheidend im Ungewissen.
Genau, also...
Stark.
Genau, es hält auch viele Vorträge über den Bereich und er hat mich die letzten Jahre begleitet, ist am Anfang, sag ich mal, als Coach inzwischen ein sehr guter Freund und genau, Grüße an der Stelle und groß Dank.
Ja, okay, und wie ging es dann weiter nach Regensburg? Also du hast ja dann bis zu einer Regionalliga, in die dritte, in die zweite Liga und dann sagst du selber, so hast du so einen Peak erreicht, so sehr erfolgreich gewesen. Ja. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Ich war, gewechselt bin ich glaube ich mit 24 dann von Regensburg nach Heidenheim. Mhm. Und mich hat so die letzten Jahre davor auch das Thema Mindset extrem begleitet. Also ich habe sehr viel in dem Bereich gearbeitet mit Autosuggestion, mit Affirmation, mit Visualisation und da kann man einfach sehr viel machen und da habe ich sehr viele Erfahrungen in dem Bereich gemacht und das hat mich sportlich enorm weitergebracht. Ich habe das entscheidende Tor geschossen im Aufstieg vierte Liga zur dritte Liga. Ich habe das entscheidende Tor geschossen dritte Liga zur zweite Liga und habe mich quasi in den Modus versetzt, vorwärts zu kommen. Das große Ziel immer noch Bundesliga im Auge. Und dann bin ich nach Heidenheim gewechselt, sehr ambitionierter Zweitligist und genau, das war dann der Sommer. Wieder entscheidend, im Ungewissen sage ich mal, oder in einer Entscheidung getroffen, Wechsel von Regensburg, gutes Umfeld, toller Flow, nächster Step, ich wollte vorwärts kommen, habe mich den Schritt weiter gesehen und in Heidenheim bin ich dann nicht so gut zurechtgekommen, weil wieder im Nachhinein, die Entscheidung war Umschaltmannschaft, Heidenheim, sehr viel Dynamik, sehr viel gegen den Ball zu arbeiten und Regensburg eher Ballbesitz mit Ball. Oder man hätte vielleicht auch ein, ich sag mal, St. Pauli oder so führt, hatte damals sehr viel Ballbesitz gespielt. So eine Mannschaft hätte mir wahrscheinlich mehr gelegen. Aber in Heidenheim dann trotzdem im Nachhinein auch wieder für meinen zweiten Berufsweg eine sehr wichtige Phase in meinem Leben gewesen. Aber sportlich eben keine erfolgreiche Phase
dort. Yeah. Wenn du diese Wechsel immer gemacht hast, hattest du so einen Manager oder einen Spielerberater oder wie läuft das denn ab so? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn du von da nach da wechselst, von hier nach dort, von da nach da und dann hörst du raus, hey, hat nicht so gepasst so und eigentlich wäre eine Mannschaft, die diese Spielführung hat, eher was für mich so, da denke ich mir so, wer hat dich da reingesteckt? Also wie kommt man drauf, dich irgendwo reinzustecken, wo du eigentlich gar nicht reinpasst, wenn dein Flow eigentlich ein ganz anderer ist?
Ja, also definitiv, man braucht, ist ein sehr wichtiger Part, der Berater, der Manager.
Ja.
Ich hatte da nicht immer Glück, sage ich mal.
Ich wollte gerade sagen, hat der irgendwie seinen Beruf verfehlt oder?
Man muss auch dazu sagen, ich habe auch schon eine sehr starke eigene Meinung, was auch nicht immer gut war, aber auch mich jetzt im Nachgang sehr geprägt hat. Also weil ich übernehme auch immer die Verantwortung für meine Entscheidung und lerne daraus. Und aber ja, ich war auch einfach nicht gut beraten. Da spielen viele Einflüsse im Fußball eine Rolle und als junger Mensch ist es schwer, das zu greifen. Jetzt im Nachgang versteht man so viele Dinge so viel besser. Auch für die Eltern ist das auch sehr schwer, gerade wenn man ganz jung ist. Und einen Manager zu haben, der wirklich was Gutes für einen meint und dem man vertrauen kann, ist, wenn man das hat, toi toi toi, dann ist das sehr viel wert.
Ja, das ist faszinierend, stelle ich auch immer wieder fest. Ich kenne jetzt auch mittlerweile ein paar berühmte Menschen jetzt durch meine Immo-Tommy-Zeit, ob das jetzt Rapper, Fußballer oder irgendwelche anderen Personen des öffentlichen Lebens sind und stelle auch dann immer wieder mit Erschrecken fest, was für falsche Berater die heute noch um sich herum scharen. Und ich hatte ja selber auch falsche Berater um mich herum so, weshalb es bei mir so ein bisschen gebröckelt hat die letzten Monate. Und es geht schneller, als man denkt. Heute... Es ist immer so, ich gucke dann auf andere drauf, sag so, ja, wie kannst du so mit falschen Beratern rumhängen, wie konntest du denen vertrauen oder so, aber wenn ich dann auf mich selber zurückblicke, dann merkst du dann, du bist dann so in einem Tunnel oder du hast so irgendwie so deine Scheuklappen vor deinen Augen, dass du vielleicht gewisse Dinge nicht siehst oder wahrnimmst und dann erst im Nachgang dann feststellst, so hey, eigentlich waren das nicht so die richtigen Leute, die mich hätten begleiten sollen in der Zeit, aber auch die haben ihren Teil erfüllt,
ja.
Sonst würden wir ja heute nicht hier sitzen und miteinander sprechen. Und dann warst du in Heidenheim, da warst du dann auch wie lange?
Ich hatte einen Dreijahresvertrag, aber hatte eine kurze Leihstation in Wien gehabt.
Mhm.
Ja, und das war wieder Fußball, Ballbesitz. Mhm. Aber dort auch, das muss man einfach dazu sagen, man kann nur nicht greifen, welcher Manager ist gut, welcher ist schlecht. Das kann man einfach nicht verstehen.
Mhm.
Im Nachgang vielleicht erst.
Mhm.
Und da hatte ich zum Beispiel einen sehr guten Manager, dann den Transfer auch nach Admira Wacker Mödling für mich gemacht hat. Sehr guter, auch im Nachgang jetzt sehr erfolgreicher Manager, aber auch sportlich sowohl als auch fachlich auch. Und deswegen das Thema dazu ist sehr, sehr wichtig. Aber ich bin nach Wien gewechselt, hatte anderthalb gute Jahre dort und eine gute Zeit im Ausland, auch wieder Ausland prägt einen auch.
Ja.
Österreich ist jetzt nicht so wirklich Ausland, aber
ja.
Trotzdem, also eine gute Zeit dort gehabt und bin dann, da war ich schon 26, 27.
Mhm.
So, und in der Zeit habe ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht.
Wie geht's eigentlich weiter?
Genau.
Weil eine aktive Zeit so im Fußballerleben, die ist ja sehr begrenzt.
Ja.
Außer du bist jetzt irgendein Ronaldo oder Messi, wo du das Gefühl hast, die werden noch mit 45 kicken. Ja. Aber in der Regel hast du so wahrscheinlich, wenn überhaupt, so gute 10 Jahre, ne?
Ja.
Max. Und in der Zeit musst du ja so das Maximalste ausschöpfen aus deinem Dasein und gucken, dass du dich so auf dein Leben nach dem Profifußballleben vorbereitest, wo ja, glaube ich, auch viele mental irgendwie dann auch Probleme kriegen, ne?
Ja, der Step von ich sag mal, dem Medienhype in den Schatten, sag ich mal, ist einfach groß. Und ich habe mich schon früh Gedanken gemacht, schon mit 19, 20, 21.
Mhm.
Aber so dann fing das so mit 26, 27 fing das sehr konkret an. Wie ist mein zweiter Karriereweg?
Ja. Ich habe gestern ganz, ganz tollen Satz gehört von jemandem, der da war bei der Eigenie, mit dem ich gesprochen habe, der auch einen Profifußballer kennt, der aufgehört hat, der gesagt hat so, am schlimmsten ist es für mich, samstags keinen Applaus mehr zu hören in meiner Richtung.
Ja, das ist das.
Es applaudiert dir niemand mehr.
Ich glaube, der größte Kick beim Fußball ist das Spiel mit den Zuschauern, also das Adrenalin.
Ja, du wirst ja bejubelt, du wirst gefeiert, ne, du bist dann Star hier, keine Ahnung, so, ne, dann bist du raus irgendwann, außer du bist jetzt eine wirklich brutal große Nummer gewesen im Game. Dann wirst du auch im Nachgang natürlich gefeiert, keine Frage. Ne?
Ja.
Aber jetzt so, wenn wir jetzt von den normalen Profis ausgehen, irgendwann bist du halt auch nicht mehr im TV, bist halt auch nicht mehr relevant für Zeitungen oder für Medien oder wie auch immer. Und dann musst du halt gucken, was passiert. Ne? Und zu dem Zeitpunkt warst du 26, 27, jetzt in deinem Fall in Wien. War Wien deine letzte Station?
Nee, ich bin dann noch, aber dann danach bin ich wieder zurück in die Heimat.
Sag
ich
mal, nach Wuppertal?
In die Nähe, sag ich mal. Ich wohne ja jetzt in Düsseldorf, aber das war dann KFC Uerdingen und MSV Duisburg, das war so rings um Düsseldorf.
Mhm.
Aber nochmal kurz zu dem Thema, der Applaus, es ist einfach ein Mindset-Thema. Wie viel suchst du deine Zustimmung im Außen oder in deinem Innern? Und das ist so ein Thema, wo viele, denke ich mal, auch dran arbeiten sollten.
Mhm.
Und das habe ich auch über Jahre halt praktiziert und dementsprechend Stärke kommt von innen, Stärke kommt aus der Familie. Das ist dein Umfeld, das ist dein harter Kern. Und der Rest ist, ist auch cool.
Eigentlich müsstest du so eine Selbsthilfegruppe für Fußballer oder Ex-Fußballer erstellen.
Ja. Um Gottes Willen. Also, die kommen auch gut alle alleine zurecht. Aber ich helfe denen lieber in anderen Punkten. Aber da kommen wir gleich zu. Und dann war ich hier zu Hause in meinem Umfeld. Ich wollte nicht mehr, ich war 8 Jahre unterwegs. Ich wollte gerne wieder ringsum die Heimat, da hat mir da ja auch was aufgebaut über die Jahre und wollte das fokussieren auch neben dem Fußball.
Mhm. Und dann hast du weitergekickt bis?
Genau, ich habe bis vor 2 Jahren noch aktiv gespielt beim MSV Duisburg und habe dann so, war schon der Running Gag, so ein bisschen in der Kabine, so Standby-Profi, habe dann auch beim MSV Duisburg eigentlich, ich habe immer mein Bestes gegeben, ne? Also an alle MSV Duisburg-Fans, ich habe immer alles reingehauen, aber ich war schon quasi so, dass ich es vorbereitet habe, mit Fußball, professionellem Fußball aufzuhören und meinen zweiten Karriereweg enorm nach vorne gebracht, schon während der aktiven Zeit und das war super. Es ging auch am Anfang sehr gut zu kombinieren, aber es wurde, also die Dynamik, die dahinter war und das Wachstum, Mitarbeiterverantwortlichkeit, das war dann irgendwann so, dass ich gesagt habe, ab jetzt bin ich hauptberuflich Immobilienunternehmer.
Das bringt mich jetzt direkt zum nächsten Punkt. Was war da der zweite Weg, den du parallel eingeschlagen hast während deiner Fußballkarriere?
Ja, ich habe früh mir ich habe mir früh Gedanken gemacht, schon während des Fußballs, also einerseits mal war mein Ziel, Bundesligaspieler zu werden, aber andererseits war mein Ziel, nach der Fußballerzeit finanziell frei zu sein. Mhm. Und wie schaffe ich das mit, sag ich mal, Satz X im Monat, sei es 2.500 Euro netto Beispiel, mhm, was du so als Drittliga immer so plus minus hast. Wie schaffe ich es, finanziell frei zu sein in 10, 12, 15 Jahren? Und das waren so meine mathematische Ausgangsposition. Und da bin ich dann halt relativ früh in den Immobilienmarkt eingestiegen und habe ein Mehrfamilienhaus gekauft, schon sehr jung, und dann über die Jahre auch weiterentwickelt. Und jetzt bin ich eben Immobilienunternehmer mit vielen Gesellschaften, vielen Angestellten und habe große Leidenschaft in dem Bereich operatives Immobiliengeschäft.
Was crazy ist, wenn ich jetzt gerade höre, was du verdient hast, 2.500 netto als aktiver Fußballer, das ist ja wie ein stinknormaler Angestellter, der irgendwo arbeitet, auch seine 2.500 netto verdient, aber gefühlt, also ich weiß nicht, wenn ich so an meine Angestelltenzeit denke und ich denke, du bist Fußballer, bist du einem ganz anderen Druck ausgesetzt gewesen. Um deine 2.500 netto zu verdienen, musst du auf den Platz gehen und Drecksaugas geben und irgendwie liefern hier, keine Ahnung, weißt immer, du kannst morgen gesetzt werden, ja, kannst du als Angestellter ja eigentlich auch, aber das ist schon kranker Druck für dieses Geld, was irgendwo da ist, ne? Also du hast immer automatisch, wenn du an Fußballprofis denkst, ah ja, die verdienen ja mindestens ihre Hunderttausende im Monat und Millionen und hast nicht gesehen, aber wir reden ja da, glaube ich, nur von Erstligaspielern.
Ja.
Und auch die sehr gefragt sind, die sich in diesen Hemisphären bewegen. Und das ist schon eine Hausnummer. Und da daraus dann herzuleiten und sagen so, hey, mit der Kohle, die du monatlich verdienst, dir eine finanzielle Freiheit aufbauen zu wollen. Also du sagst ja, ich habe schon damals überlegt, wie werde ich finanziell frei mit 2.500 netto im Monat. Das ist ja eine Kunst. Also eigentlich ist es so, du sprichst ja so für die breite Masse der Gesellschaft da draußen.
Ja, aber es ist definitiv möglich mit einem, disziplinierten Plan. Und ich habe jetzt so einen Durchschnittswert mal genommen. Ne? Also ich habe auch deutlich weniger in der dritten Liga verdient als 2.500 netto. Ne? Das kann ich hier mal droppen. Also deutlich weniger.
Okay, krass.
Also ich lasse es bei deutlich weniger.
Ja,
aber das ist absolut realistisch. Es gibt Spieler in der dritten Liga im Profibereich, die deutlich weniger als 2.500 netto im Monat verdienen.
Jesus.
Und natürlich gibt es auch Spieler, die deutlich mehr verdienen. Mhm. Es gibt auch in der zweiten Liga Spieler, die sehr, sehr gut Geld verdienen. Aber ich sag mal, die finanzielle Freiheit, dass du mit 35 gar nicht mehr arbeiten musst, die fängt so zweite Liga Spitze, 10, 12 Jahre, wenn du clever bist. Mhm. Man kann natürlich auch alles Geld der Welt ausgeben, das geht auch. Gibt es auch Beispiele, aber sonst Bundesligaspieler. Ne? Da, wenn du jahrelang Bundesliga spielst, dann kannst du dir schon super Polster schaffen. Mhm. Aber alle anderen müssen sich mit der Perspektive danach beschäftigen und ich habe sehr diszipliniert dann die Fixkosten gering gehalten und alles, was ich sonst zur Verfügung hatte, in Immobilien investiert.
Abgefahren.
Ja.
Eigentlich komplett konträr dem, was ich mir vorstelle, was so ein typischer Fußballprofi, Prototyp, Schublade auf Fußballprofi macht, alles auf den Kopf zu hauen und irgendwie Vollgas zu geben, bist du den komplett anderen Weg gegangen, hast dir schon früh Gedanken gemacht, so hey, Moment, was passiert eigentlich mein Leben nach dem Fußballthema, ja, sich mit dem zu beschäftigen und dann in der Peak deiner Zeit, ne, zu sagen so, hey, Moment, jetzt mal ganz entspannt, wie sorge ich dafür, dass ich später nicht mehr irgendwie jetzt so einen klassischen 9-to-5-Job irgendwie machen muss, ist auch ganz krass, also ich gucke eigentlich fast kein Free-TV, zufällig vor 2-3 Wochen schalte ich so RTL 2 ein, da gab es dann diese typischen Reality-TV-Sendungen, dann sehe ich so Eike Immel, ja, Legende im Fußball, Hartz IV einfach, ja, ist bei so einer Hartz IV-Sendung mit dabei gewesen und ich war geschockt, ne, weil ich dachte so, Alter, der ist ja so voll die Legende eigentlich im Fußball gewesen,
ja,
und dann macht er in so einer Sendung mit und du siehst so, wo es eigentlich auch hingehen kann, wenn du die ein oder andere falsche Entscheidung triffst, wahrscheinlich in deiner aktiven Karriere oder auch vielleicht danach.
Ja, definitiv großes Thema, immer noch und genau da setze ich auch an. Also ich möchte jedem Fußballer, der ein gutes Einkommen hat, eine gewisse Basis schaffen mit Immobilien.
Ja.
Und das ist möglich. Also klar, es gibt sehr viele Jungs da, die enorm hohe Fixkosten haben. Mhm. Und das einfach runterzuschrauben von, es kommt kein Geld mehr rein, ist total schwer. Und du hast einen enorm hohen Lebensstandard. Jetzt spreche ich mal von Bundesliga Spitze, Nationalmannschaft, Champions League. Hast du einen enorm hohen Lebensstandard, den kannst du dir auch über die Jahre immer leisten. Aber es gibt Jungs, selbst in diesen Einkommenssphären, die es schaffen, danach finanzielle Probleme zu haben.
Abgefahren.
Genau, und da kann man ansetzen, da kann man smarte Lösungen finden, dass das eben nicht so ist. Mhm. Und viele Jungs da draußen machen das auch schon sehr, sehr gut. Es gibt sehr professionelle Strukturen inzwischen und professionelle Berater und Family Office Strukturen. Das ist schon inzwischen sehr, sehr gut, aber immer noch sehr, sehr viele, die Hilfe brauchen.
Abgefahren. Und du hast früh für dich dann entdeckt, so, okay, alles klar, ich brauche etwas nach meiner Fußballzeit und hast dich für Immobilien entschieden. Und daraus resultierte, dass du nach der Fußballkarriere, also währenddessen ja schon so Richtung Schluss, dir deine Strukturen aufgebaut hast. Du hast mit einem Mehrfamilienhaus angefangen, hast du vorhin erwähnt, hast das dann weiterentwickelt.
Ja, du kannst dir das so vorstellen, ich habe früh angefangen zu investieren und immer weiter. Mhm. Also es lief gut. Ich habe ja natürlich auch einen familiären Hintergrund aus der Baubranche. Mein Großvater war Bauunternehmer, mein Vater Bauunternehmer. Ich habe den Betrieb jetzt fortgeführt und übernommen. Meine Cousinen sind Architektin, der Bruder von meinem Vater ist Architekt. Also da ist schon sehr viel Know-how. Das ist
schon ein richtiger Familienbetrieb, also ja, kann man sagen.
Da ist sehr viel Know-how, sehr viel Praxis auch. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn ich eine Frage habe, wusste ich, ich kann fragen und kriege eine ehrliche Antwort. Mhm. Das ist immer das wichtigste Thema. Und alles andere habe ich mir autodidaktisch beigebracht, sehr viel gelesen, sehr viel mit YouTube. Es gab ja damals schon Immocation und was weiß ich. Mhm. Damals waren noch keine Immo-Tommy-Videos unterwegs, aber ich habe sehr viel mich informiert und genau, da habe ich investiert und immer auf langen Auswärtsfahrten, fährst von Regensburg nach Kiel, fährst 8 Stunden, da kannst du überlegen, was du machst, wie du deine Zeit, deine Lebenszeit einsetzt, und ich habe mich halt dafür entschieden, dann Nebenkostenabrechnungen, Exposés studiert, ich habe auch zwischendurch mal mit den Jungs ein bisschen Blödsinn gequatscht, das gehört auch dazu, aber ich habe mich sehr intensiv mit meinem Immobilienportfolio beschäftigt und das über die Jahre entwickelt. Ich habe viel untervermietete Objekte, sanierungsbedürftige, pflegebedürftige Objekte gekauft und dann sukzessive die Mieterstruktur verändert, den Ertragswert der Immobilien gesteigert und einfach lief dann natürlich auch rein in die Niedrigzinsphase, was natürlich im Sachwert nochmal enorm war. Aber es lief einfach enorm gut. Mhm. Es hat eine sehr gute Dynamik entwickelt. Und ja, so mit 25, 26 kam ich eben schon kurz dazu, war ich in Heidenheim und haben mich viele Jungs auch gefragt, ja, hey Kolja, was machst du da? Ich will das auch. Ne? Also was soll ich machen mit meinem Geld? Ne? Und da ist so bei mir die Idee entstanden, wie kann ich das, was ich für mich selbst schon, also ich hatte schon 60, 70 Wohneinheiten in dem Zeitraum.
Wow.
Genau. Und
mit 2,5 netto wollen wir festhalten.
Ja, irgendwann war ja auch zweite Liga dann nochmal, also ne.
Okay.
Aber so bin ich gestartet mit meiner Kalkulation, mit meiner mathematischen Berechnung, sag ich mal, angenommen, ich verdiene das über 10, 12 Jahre, wie kann ich das machen? Und das hat dann natürlich durch, man verdient ein paar Prämien, man hat, es lief ja dann auch sportlich.
Aber hast du halt immer das Geld dafür genutzt, es zu reinvestieren in dein Immobilienportfolio?
Genau, immer Fixkosten niedrig und immer Vollgas rein in den Immobilien investieren und mit maximalen Fremdkapitalhebeln natürlich.
Stark.
Was auch nicht immer leicht ist als Fußballer, weil man befristete Arbeitsverträge hat.
Stimmt, also, die Finanzierbarkeit bei Banken, ne, genau, darzustellen. Banken. Weil die gehen ja in der Regel so 30 Jahre so im Schnitt.
Genau.
Und die Bank weiß dann so, Moment mal, der hat aber nur 10 Jahre aktive Zeit vielleicht, Max. Was passiert danach?
Genau, genau. Das war nicht einfach. Natürlich baust du dir dann über die Einheiten einen Track Record auf und dann ist es auch, du tilgst ja auch und deine Restschuld sinkt und dadurch hast du einen höheren Beleihungswert wieder und so weiter. Da kannst du natürlich dann mit der Zeit
mitarbeiten.
Genau. Aber der Start war nicht einfach in der Finanzierung. Mhm. Auch Riesenthema haben sehr viele Fußballer und Sportler, auch wenn sie international spielen. Mhm. Aber genau. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das, was ich für mich selber mache, auch für die Jungs anbieten.
Mhm.
Und daraus sind auch tolle Partnerschaften entstanden inzwischen, also mit denen ich 5, 6 Jahre hier zusammenarbeite mit Jungs von damals, die dann andere Wege gegangen sind in die Bundesliga in und so weiter. Und dementsprechend, ja, das ist so mein Pitch beziehungsweise meine Plattform aktuell. Ich sage, hey, Fußballer X, Unternehmer X, du willst operatives Immobiliengeschäft machen, dann habe ich die Bausteine für dich. Wir haben ein eigenes Architekturbüro, wir haben eine eigene Immobilienverwaltung, eigenes Bauunternehmen und eine eigene Projektentwicklungsgesellschaft. Zusätzlich bieten wir vermögensverwaltende Gesellschaften als Joint Venture Partner an. Und das ist so der heutige Stand, wo ich sage, hey, das macht richtig Spaß, da habe ich große Leidenschaft und das trage ich nach draußen.
Stark. Ja, kann ich nur bestätigen, also ich spüre das, wir arbeiten ja zusammen, ne, seit geraumer Zeit, sind damals zustande gekommen, weil ich einen Aufruf gemacht habe, dass ich in NRW nach Projektentwicklern suche, da wir Anfragen haben über mein Social Media Account oder Accounts, dass immer mehr Leute da sind, die in NRW suchen. Und ich habe halt immer das Thema, dass natürlich nicht alle Entwickler immer gut sind und Bauträger. Und ich habe da jemanden gesucht, der einen sauberen, guten Job macht. Und dann hast du dich bei mir gemeldet. Parallel hat sich dann der Daniel Kramer gemeldet, der sich uns zusammengeführt hat. Dann haben wir mal telefoniert. Dann haben wir gesagt, hey, ich möchte erstmal sehen, wer ihr seid. Dann habe ich euch besucht in Wuppertal mit meinem Kollegen. Habe euch dann kennengelernt. Dann sind wir einige Objekte durchgegangen. Da hast du mir einige Cases gezeigt, so, ne, was ihr macht, wie ihr es macht, welchen Sanierungsstandard ihr habt. So. Und da habe ich dann gemerkt, so, okay, du hast dann doch einen Plan, was du machst. Ja, also das ist nicht einfach so mal kurz so, jo, neben Fußball mache ich ein bisschen was mit Immobilien. Und was mir sehr gefallen hat, was ich sehr krass finde, was auch wieder komplett konträr gegenüber Fußball ist, ich habe es mal schon vor ein paar Minuten eingangs gesagt, ist, du hast halt Gefühl, kein Ego. Also du hast irgendwie, also erstmal so, ich bin keiner Arroganz begegnet. Du hast halt oft das Thema im Fußball so, ne, viele Profis, die sind halt extrem arrogant oder sind halt so auf ihrem Trip, was ich auch teilweise verstehen kann, weil ich glaube, ab einem gewissen Level wirst du halt von allen Seiten belagert und dann musst du dir wahrscheinlich so eine Schutzmauer aufbauen, um dich selber auch zu schützen, vor allem und jedem. Aber trotz allem warst du von Anfang an so sehr nahbar. Ich habe es jetzt auch so in den ein oder anderen geschäftlichen Gesprächen festgestellt mit dir, wenn es dann um irgendwelche Entscheidungen im Ungewissen ging, wo ich dann mit dir telefonierte. Du warst sehr schnell darin, du warst sehr kooperativ, ja, wenn es um Erreichen des gemeinsamen Ziels ging, und zwar, dass wir gemeinsam beim Notar sitzen. Und es gibt ja immer Herausforderungen in der Immobilienwelt, ne? Und aber trotzdem da so die Ruhe zu besitzen und sagen so, hey, okay, lass uns das so machen, lass uns so machen, lass uns vielleicht hier irgendwie vielleicht beide einen Schritt zurückgehen, damit wir beide zwei Schritte nach vorne gehen können, warst du immer direkt mit dabei und das hat mir extrem gut gefallen an dir, ne? Also jetzt, ich habe ja viele Projektentwickler, Bauträger, Menschen aus der Immowelt kennengelernt. Und wenn alle so arbeiten würden wie du, dann hätte ich ein einfacheres Leben, sagen wir es mal so.
Herzlichen Dank, ey, Tommy. Das ist danke fürs Kompliment.
Sehr und gerne.
Die Kultur der Push-Immobiliengruppe, die soll so aufgebaut sein.
Ja.
Sehr liberal, sehr selbstverantwortungsbewusst. Und klar, Entscheidungen muss man schnell treffen, finde ich.
Ja,
und
absolut.
Immer, was du gesagt hast, die Lösung im Blick.
Absolut.
Und vor allen Dingen den Kunden auch im Blick. Also wir haben ja auch viele Entscheidungen jetzt getroffen, den Kunden ein gutes Produkt zu liefern.
Das Richtig.
Ist die erste Devise, weil wie ist man erfolgreich in der Wirtschaft? Man muss Mehrwert schaffen und Probleme lösen.
Mhm.
Und das ist unser Ziel immer, wenn wir einkaufen. Wir wollen Objekte erwerben, die, sagen wir, gewisse Themen haben, wo wir Probleme lösen, Mehrwert schaffen und das wieder zur Verfügung stellen dem, ich sag mal, Wohnraummarkt, der aktuell auch sehr angespannt ist. Und zusätzlich eben dem Kunden auch wirklich ein nachhaltiges Produkt zu liefern. Und wir bewirtschaften das Objekt auch weiter, wenn gewünscht. Wir verwalten das Objekt weiter, wenn gewünscht. Und für mich war es auch sehr, sehr wichtig, dass wir beide zusammen sprechen, weil ich habe ja auch die ganze Story so ein bisschen am Rande mitbekommen.
Ja.
Und für mich ist es auch ein Riesenthema, meine Qualitätsstandards so immer wieder zu hinterfragen, zu optimieren, meine Prozesse immer wieder zu optimieren, dass ich sage, ich habe ein gutes Produkt, weil es sind so viele Prozesse, so viele Themen,
ja.
Es sind so viele Vorgänge.
Und es sind so viele Parteien und Menschen mit eingebunden in so einem Immobilienthema. Ne? Also das kannst du dir ja gar nicht ausmalen teilweise.
Genau, und das bestmöglich zu lösen und wenn mal Probleme auftreten sollten, dann hands-on Probleme lösen, gemeinsam immer da sein und service-orientiert zu arbeiten. Und das ist so die Kultur, die wir in unserer Unternehmensgruppe jetzt haben.
Mhm.
Sehr junges Team, sehr dynamisches Team, sehr innovativ. Ich habe eine hohe Erwartungshaltung an alle, einen hohen Anspruch an Qualität und aber großen Spaß. Also großen Spaß bei der Arbeit, große Leidenschaft. Und wir sind halt auch noch ein relativ kleines Unternehmen, wenn man, sag ich mal, die Immobilienbranche vergleicht. Da gibt es viel größere Player. Aber uns macht das großen Spaß, was wir tun. Wir sind in dem Markt, wo wir uns bewegen. Echt stolz, was wir tun. Und das leben wir jeden Tag.
Sind dann deine Zielgruppe eigentlich Fußballer? Aktive Fußballer, ehemalige Fußballer, wo du sagst so, hey, ich kenne euren Struggle. Ich weiß, welche Themen ihr auf dem Tisch habt. Ich hatte sie auch auf dem Tisch. Und ich habe die Möglichkeit, euch zu helfen. Oder ich habe ein Produkt geschaffen, wo ihr ein Vehikel habt, dass ihr euch was aufbauen könnt während eurer aktiven Zeit, um eben nach der aktiven Zeit darauf aufbauen zu können und weiterzumachen.
Definitiv. Also klar, man muss dazu sagen, weil ich auch aus der Branche komme, macht mir das natürlich auch Spaß, weil der Fußballer ist nicht immer der einfachste Klient. Unternehmer sind da manchmal straighter, sage ich mal.
Ja.
Aber wir kennen die Themen, wir haben da großen Spaß, unser Team ist auch so darauf ausgerichtet. Und vor allen Dingen ist das ein cooler Spot, so einen 10-Jahres-Plan zu machen oder einen 12-Jahres-Plan. Ich sage, wenn ein Spieler jung ist und zu uns kommt und wir mit dem was aufbauen können, das ist eine geile Story. Mhm. Und da haben wir jetzt einige Track Records und wir wollen da weitermachen. Wir gehen jetzt so langsam nach 5 Jahren Unternehmensgeschichte in der Form, also mit der Dienstleistung, gehen wir ein bisschen mehr nach draußen. Wir haben ja vorher fast gar keine Werbung gemacht, gar keinen Außenauftritt gehabt. Und das fangen wir jetzt so langsam so ein bisschen an, damit man auch uns wahrnimmt als Player in NRW.
Aber ich kann auch als Normalsterblicher bei dir eine Immobilie kaufen, oder?
Ja, genau. Definitiv, sehr gerne. Also wir haben viele, viele Kunden deutschlandweit. Und aus verschiedensten Gründen investieren Leute in Immobilien. Und für jedermann ist was dabei.
Ja.
Und wir haben dann verschiedene Bauteile. Für den ist das Richtige, für den ist das. Und für den Fußballer ist halt vorwiegend entweder der Neubau in KfW 40 QNG. Total interessant aktuell in unserem Architekturbüro bieten wir schlüsselfertige Neubau deutschlandweit an. Und haben jetzt für einige Profisportler, auch Bundesligaspieler, schon deutschlandweit auch gebaut. Da kannst du im privaten Besitz eben enorme Steuererleichterungen wahrnehmen. Mhm. Der Staat hat ja ein sogenanntes Lenkungsprinzip und fördert gewisse Themen. Mhm. Und da setzen wir an, da kann man sehr gut in Neubau investieren. Aber als anderen Baustein kann man zum Beispiel auch langfristig in Mehrfamilienhausportfolien investieren. Da bieten wir an, dass wir sagen, wir sind Joint Venture Partner und werden nur leistungsorientiert bezahlt. Also wir nehmen keine Asset Management Fee oder sonstiges, sondern nur leistungsorientiert. Wenn wir einen guten Job machen, werden wir auch dafür entlohnt. Ansonsten investieren wir eben gemeinsam in Mehrfamilienhäuser rings um Düsseldorf, rings um Köln und investieren in renditeorientierte Wohnimmobilien. Mhm.
Ja. Stark. Kann ich nur bestätigen, denn ich bin ja auch mit Kunden von uns, beziehungsweise aus dem Team bei euch gewesen. Wir haben vor gut 2 Wochen haben wir beurkundet. Das waren 3 Brüder, die haben 3 Wohnungen gekauft in Wuppertal. Das ist ein sehr, sehr interessanter und spannender Markt. Bevor ich dich kennengelernt habe, war ich noch nie in Wuppertal. Und ich war fasziniert, als ich dort war, über die Bauten, denn da gibt es sehr viel Altbau. Mhm. Und ich bin ja ein absoluter Altbau-Fan. Ich liebe Altbau. Also auch jetzt hier in Stuttgart-West, wo wir gerade sitzen, ist voller Altbauten. Ich war auch fasziniert, als ich in Leipzig war. Da hatte ich auch immer direkt diese Wien-Vibes. Ne? Wien ist ja auch so voller Altbauten und das ist in Wuppertal ja genauso, krasserweise. Und das ist ja so ein, für mich so ein kleines Juwel. Und vor allem als Einsteiger in der Immobilienbranche, wenn du jetzt so gerade mit einem 2,5 Netto-Gehalt um die Ecke kommst, dann hast du da ein geiles Produkt. Du hast ja niedrigere Tickets, also von den Preisen, wie zum Beispiel hier in Stuttgart, wenn du jetzt hier eine 3-Zimmer-Wohnung den nimmst, dann bist du ja locker über 350.000. Ja. Und im Wuppertal ist es vielleicht dann eher so 150.000. Ne? Also dass du dich in diese Range bewegst, was halt sehr cool ist, weil da auch, wie gesagt, Leute in so einem angespannten Zinsumfeld, in dem wir uns ja seit geraumer Zeit befinden, trotzdem eine Möglichkeit haben, mit einem beschaulichen Gehalt anfangen zu können, zu investieren.
Ja.
Und was das Schöne ist jetzt in deiner Richtung, ist halt, dass du dieses Allround-Konzept hast, alles aus einer Hand, und dass du den Kunden halt komplett abholst. Ne? Also das heißt, du machst die Sanierung, ne? Wir waren ja dann besichtigen, haben ja dann gesehen, wie arbeitet ihr, was habt ihr für einen Sanierungsstandard. Dann hast du ja gesagt, hey, im Nachgang, zum Beispiel jetzt die Kunden, die da waren, ich glaube, die kamen auch aus Regensburg, wenn ich mich nicht täusche.
Aus der Nähe Regensburg,
ja. Ja, aus der Nähe Regensburg, genau. Waren die da und die haben ja 5 Stunden Autofahrt gehabt. So, ne? Das heißt, wenn im Nachgang das vermietet wird und irgendwas sollte sein, man weiß ja nie, ne? Ich sag immer, in einem Wohnung oder ein Haus ist ja kein Museum, das ist ja ein Gebrauchsgegenstand, der arbeitet ja irgendwie, da geht ja immer was kaputt. Dann muss ich jetzt nicht 5 Stunden Anfahrt in Kauf nehmen, sondern dann hast ja du mit deiner Verwaltung vor Ort, Haus- und Sonderverwaltung, die Möglichkeit, die Kunden ja zu unterstützen,
genau,
und die dann aufzufangen und dann reinzugrätschen und sagen, hey, Moment, okay, wir kümmern uns darum, ne? Und auch drumherum, also Verwaltung, Sanierung und so weiter und so fort. Das finde ich halt geil, weil es geht heutzutage fast auch nur noch so, weil die meisten, ich stelle es auch immer wieder fest, die wollen eine Immobilie kaufen, ohne Kopfschmerzen zu haben. Es liegt doch ein bisschen an der Mentalität, wie ich finde, die sich so die letzten Jahre entwickelt hat, dass auf Social Media immer erzählt wird, passives Einkommen, Immobilien, aber Immobilien sind halt faktisch kein passives Einkommen, weil es leben ja immer noch Menschen da drin, die verhalten sich nicht passiv, die sind ja eher aktiv, und insofern ist das nicht immer ganz so einfach, wie es auf Social Media dargestellt wird, so, hey, kauf dir eine Immo, die zahlt sich von selber ab und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. da gibt es halt so viele X-Faktoren, die halt in so einem Laufzeit von, ich sag mal, 10 Jahren, wenn du dann das Objekt steuerfrei verkaufen kannst, passieren. Was waren eigentlich so deine abgefahrensten Erlebnisse, die du erlebt hast mit Immobilien? Also wo du so dachtest, so, was zum Geier ist hier gerade los?
Ja, also ich kann da einiges erzählen, also aber also wir müssen einfach jeden Tag dankbar sein, dass wir bei geistigem Verstand sind und sag mal, in Deutschland hat man natürlich das Recht zu verwahrlosen, muss man sagen. Das heißt, ich habe viele Wohnungen gesehen, wo wir wirklich herunterkommende Wohnungen gesehen haben und die dann übernommen haben und wieder modernisieren. Das ist ja wieder unser Ansatz, problembehaftete Immobilien zu erwerben, die wieder auf Kurs zu bringen. Und ja, haben viel gesehen und muss man einfach jeden Tag dankbar sein, dass wir das schaffen. Und ja, deswegen will ich nicht so viel darauf eingehen. Es gibt so viele Stories, auch die man so im Social Media da sieht. Das ist wirklich die Wahrheit. Es ist die Realität. Aber ich sage immer, Immobilien ist einfach mathematisch das beste Investment, weil man den Fremdkapitalhebel hat. Mhm. Wenn man die Eigenkapitalrendite, sag mal, isoliert betrachtet und dann den Hebel mit der Bank nutzt, hat man einfach eine Top-Rendite. Und wie du richtig gesagt hast, es ist ein operatives Geschäft. Es ist kein passives Investment. Aber es ist im Vermögensaufbau das beste Tool. So habe ich das ja auch für mich selbst genutzt. Aber man muss wissen, man braucht entweder einen starken Partner, der sich um alles kümmert, dem man auch vertrauen kann und den man auch anrufen kann und der ist dann hands-on, der ist dann da.
Ja.
Oder man muss es selbst machen. Und beide Wege funktionieren. Aber man muss eben wissen, was man tut. Man muss sich wirklich informieren. Man muss die richtigen Partner haben. Man muss gute Leute finden. Weil ansonsten kann man auch sehr viele Probleme mit Immobilien haben, was man mit Aktien zum Beispiel dann nicht hat, weil das ist wirklich ein passives.
Außer der Kurs schmiert ab, dann hast du auch ein Problem.
Genau, das kann natürlich passieren, aber man hat zumindest keinen Aufwand.
Mhm. Ja. Ja, absolut. Hast du auch schon, also war das schon auch so dein Plan, so komplett runtergerockte Häuser und zu kaufen, wo du sagst, hey, du richtest sie wieder so her und verkaufst sie dann im Nachgang so? Also ist das so auch so ein bisschen dein Geschäftsmodell dann gewesen, wo du sagst, so, hey, die kann ich günstig einkaufen, weil sie halt eben in dem Zustand sind?
Also der Gewinn liegt oft im Einkauf, definitiv. Mhm. Man muss natürlich auch die Bauqualität haben, um das abwickeln zu können. Aber ja, das hat sich aber auch über die Jahre entwickelt. Also ich habe nicht in meiner ersten Immobilie eine totale Bruchbude erworben, sage ich mal, ne? Sondern und wir erwerben natürlich auch gute Substanz und gute Portfolien. Aber zum Beispiel aktueller Fall, wir haben 20 Mehrfamilienhäuser von einem DAX-Konzern erworben, wo wir
20 Mehrfamilienhäuser?
Genau, in Wuppertal, in einer Straße. Und
also kannst du sagen, du hast einen ganzen Straßenzug, der dir gehört.
Ja, könnte man so formulieren. Mit gemeinsamen Investoren aber auch. Mhm. Also wir arbeiten ja viel mit Investoren, Unternehmern, Profisportlern und so weiter. Und da ist sehr viel Leerstand. Und der Quadratmeterpreis war enorm gut. Und dann haben wir gesagt, wir investieren dort rein und entwickeln die Substanz. Das bleibt auch langfristig bei uns im Bestand und wir bieten dort bezahlbaren, hochwertigen Wohnraum. In anderen Fällen gibt es aber auch, ich sag mal, Häuser, wo wir Top-Zustand innen drin erwerben und die Gebäudehülle ist nicht so gut in Schuss oder, sage ich mal, nach Gebäudeenergiegesetz müssen wir da in den nächsten Jahren auf jeden Fall was machen.
Mhm.
Und dann ist unser Pitch, hey, wir packen das an und da gibt es auch sehr viele Förderungen wieder, die man nutzen kann. Wir modernisieren energetisch die Gebäudehülle. Also man kann Fassade, Dach, Heizung wäre jetzt ein anderes Programm, aber könnte man auch KfW-Programme nutzen oder Effizienzhaus, Denkmal, KfW 261er Programm. So viele Sachen kann man nutzen, einfach Häuser aufzuwerten aktuell. Mhm. Und der Staat fördert das enorm und du brauchst aber einen Partner, der da ist und der diese Themen versteht, aus einer Hand anbietet, damit man wirklich schnell vor allen Dingen so ein Projekt abwickeln kann.
Warum waren in diesen Häusern, die du gekauft hast, diese 20 Mehrfamilienhäuser so viel Leerstand?
Ja, es gibt sehr viel solcher Portfolien. Also wir haben in Deutschland meiner Meinung nach kein Problem im Neubaubereich, sondern wir müssen Leerstand beheben. Also es gibt einfach...
Wie entsteht sowas?
Es gibt große Bestandshalter, die einfach entweder den Überblick verloren haben oder durch Steuerabschreibung auch
kein Interesse dran haben.
Strategien nutzen, genau. weil es ist wiederum, Immobiliengeschäft ist sehr operativ, du brauchst ein gutes Team, die sich um alles kümmern. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch von einem sehr großen Bestandshalter vor 2 Jahren etwas erworben, 5 Mehrfamilienhäuser in Wuppertal, auch alles Leerstand, aber die hatten über 100.000 Quadratmeter Wohnfläche in NRW, kompletter Leerstand, Duisburg, Krefeld etc.
Wahnsinn.
Wir haben uns eben das Paket in Wuppertal haben wir erworben, ist einer der größten Bestandshalter in Deutschland tatsächlich und auch fast alles Leerstand. Aber das Modell funktioniert über Steuerabschreibung und über die Jahre steigt der Quadratmeterpreis und die machen trotzdem noch einen Gewinn.
Ja.
Und wir können das aber jetzt revitalisieren und dann wieder dem Mietmarkt hinzuführen. Das haben wir zum Beispiel auch in dem Projekt erfolgreich umgesetzt, das läuft schon. Und jetzt mit den 20 Häusern.
Also schaffst du eigentlich schon Wohnraum auch, kann man sagen.
Ja, genau. Wir wollen da definitiv ansetzen. Also wenn man in der Wirtschaft generell, ob man jetzt Immobilien macht oder was, muss man ja einen Mehrwert oder schaffen oder ein Problem lösen. Aktuelles Thema gesellschaftsrechtlich ist, strukturell ist einfach Wohnraummangel. Und da setzen wir an im Kleinen, wie wir es tun. Jeden Tag packen wir da an. Und gibt es noch ganz viele andere auch Marktteilnehmer, die das auch so sehen. Aber wir haben da großen Spaß dran.
Ist interessant, bringt mich gleich in das Thema Politik so ein Stück weit auch, ne? Weil ja oft propagiert wird, hey, Wohnraummangel, Mietpreisbremse, Mietendeckel, ne? Und das sind ja alles Sachen, also gerade Mietpreisbremse, Mietpreisdeckel, ist ja nicht die das ist ja nicht die Problemlösung. Ne? Das ist ja irgendwie eine Ursache, die irgendwo entstanden ist und es gibt ja ganz, ganz viele Ursachen. Du hast jetzt eine genannt, zum Beispiel im extrem Leerstand. Ich habe in dem einen oder anderen Beitrag mal gelesen, wir haben 2 Millionen leerstehende Wohnungen in Deutschland. Es fehlen aber 750.000 irgendwie anscheinend auf der anderen Seite. Also eigentlich hätten wir schon mit den Bestandswohnungen, die da sind, die leer stehen, ein Problem gelöst.
Exakt.
Aber irgendwo funktioniert das nicht. Und dann haben wir den nächsten Punkt, was die Politik angeht, auch jetzt in der Baubranche, mit den Baurechtsämtern. Ich weiß nicht, wie das in Wuppertal ist so. Aber hier in Stuttgart ist das wirklich katastrophal und auch in vielen anderen Städten, wenn es um irgendwelche Genehmigungen geht, dass da einfach belanglos Monate, Jahre auf Genehmigungen gewartet wird. Da geht es ja nur um den Stempel, der drauf gedrückt wird, dass gewisse Prozesse nach vorne getrieben werden. Ne? Und da sind wir wirklich noch hinten dran, wenn ich andere Länder sehe, wo Kollegen von mir unterwegs sind, die das wirklich innerhalb von Tagen lösen mit irgendwelchen Genehmigungen und dann ein ganz anderes Speed dahinter ist. Meinst du grundsätzlich so, dass uns der Speed die letzten Jahre wirtschaftlich gesehen verloren gegangen ist in Deutschland und wir da so ein bisschen wieder eine Schippe drauflegen müssen, dass wir wettbewerbsfähig sind im Auslandsverhältnis?
Ich gehe mal zuerst auf einen Punkt von dir ein. Also der Leerstand ist natürlich auch ein bisschen regionsbezogen. Wo brauchen wir Neuwohnungen und wo ist Leerstand? Da muss man so ein bisschen gucken. Aber definitiv können wir mit dem aktuellen Leerstand schon einiges von den 750.000 Wohnungen auch beheben. Und gehen da in die Sanierung. Und das zweite Thema, zum Thema Deutschland. Ja, also wenn Unternehmer, Kollegen von mir von Messen aus Asien oder sonst wo kommen, dann haben alle aktuell denselben Ton, sage ich mal. Wir müssen echt anpacken, wir müssen Gas geben, wir müssen raus aus der Komfortzone und wir sind die letzten Jahre einfach nicht innovativ, nicht ambitioniert genug, finde ich. Wir sind nicht. Ja, wir haben kein gutes Mindset zum Thema Arbeit und das sollten wir jeder bei sich selbst erstmal anpacken und das machen wir auch als Push Immobiliengruppe, indem wir sagen, hey, wir wollen unseren Teil dazu beitragen, aber auch zum Thema Baurecht und solche Themen kann ich nur sagen, dass es auch durchaus motivierte, engagierte Mitarbeiter auf den Ämtern gibt. Also wir haben jetzt Neubauvorhaben nächstes Jahr 2026 in Köln, Pulheim, in Hilden, in Wuppertal und in Neuss. Und wir haben sowohl positive als auch nicht so positive Erfahrungen. Mhm. Und wieder wollen wir die Lösungen dafür kreieren und Probleme lösen. Aber es gibt wirklich auch motivierte Menschen dort, die anpacken wollen. Es hat so ein gewisser Wandel stattgefunden. Viele Ämter versuchen gerade auch auf digitalen Modus umzuschalten. Klappt noch nicht perfekt, aber Stück für Stück, glaube ich, wenn wir jetzt anpacken und wirklich das in unser Bewusstsein reinholen, dass wir das machen müssen, damit wir vorankommen, dann glaube ich, ja, hat Deutschland auch eine gute Zukunft. Ich sehe das nicht ganz so schwarz, aber wir müssen halt schon alle zusammenhalten und anpacken.
Wo siehst du deine Zukunft in Deutschland?
Ja, also ich wohne sehr gerne in Düsseldorf. Wir haben, meine Kinder gehen dort in den Kindergarten. Die werden auch zur Schule gehen. Mhm. Meine Frau kommt von dort und wir fühlen uns sehr wohl. Ich habe kurze Wege dann rings um Düsseldorf. Da sind so viele Immobilienprojekte. Der NRW ist ein spannender Markt. Sehr viele Gebäude, sehr viele Menschen. Passt einfach. Von daher, ich sehe mich da schon und möchte helfen, die Strukturen weiter zu verbessern in Deutschland.
Jetzt hast du gesagt, Frau und Kinder. Zwei? Drei?
Zwei Kinder, genau. Zwei Mädels.
Wie alt?
Eins und, also fast eins und drei.
Stark.
Und genau, das ja, mein Ein und Alles, meine Familie. Mhm. Und wir fühlen uns sehr wohl, deswegen haben wir auch die Systeme so für uns gelegt, dass wir da unser festes Umfeld haben. Mhm. Fühlen uns sehr wohl. Und du kennst ja mit deinem Sohnemann, gestern warst du auch unterwegs und ja, das ist einfach schön. Mhm.
Wann hast du deine Frau kennengelernt?
Boah, das ist über 10 Jahre her.
Ach, Wahnsinn.
Schon in Regensburg war sie mit. Und,
habt ihr euch in Regensburg kennengelernt, oder?
Nee, wir haben uns tatsächlich auf Mallorca kennengelernt, über einen gemeinsamen Freund, sind dann in Kontakt geblieben und dann in Düsseldorf immer wieder getroffen und irgendwann hat sie mich auch ein paar Mal besucht in Regensburg und dann hat sich das verfestigt, sage ich mal. Und seitdem kennt sie meine ganze Story und ich ihre ganze Story und wir supporten uns. Ja, das ist das Wichtigste, denke ich. Familie, starkes Umfeld.
Wie wichtig war deine Frau die letzten 10 Jahre so in deinem Leben? Oder wie wichtig ist deine Frau oder welche Rolle hat sie so gespielt?
Sehr, der erste Ansprechpartner in vielen Punkten und sehr wichtig. Also ich will es gar nicht weiter beschreiben, weil man kann einfach sagen, enorm wichtig, sehr wichtig und eine tolle Frau.
Ja, großartig. Ja, ich glaube, auch in der Zeit so, ne, also jemanden zu haben, so an seiner Seite, der einen durch Höhen und Tiefen begleitet, ist sehr viel wert. Dann hast du Kinder gezeugt, so, das ist für mich so das höchste Gut. Ja. Geld kannst du haben bis zum Umfallen, keine Ahnung, aber irgendwie was zu hinterlassen in seinem Leben, das kannst du in der Regel immer nur, wenn die Möglichkeiten natürlich da sind, Kinder zu bekommen, mit Kindern. Und irgendwie so dein Mindset oder dein Gedankengut, was du hast, so deinen Kindern mitgeben. Was würdest du sagen, wenn deine Töchter morgen Profifußball spielen wollen?
Ich glaube, ich würde nichts verbieten. Also ich bin da total liberal, ne, was sie machen wollen. Aber ich würde natürlich, auch meine Frau wird natürlich da auch ein Wörtchen mitreden.
Ja. Yeah.
Ja, Hockey, Tennis, Reiten, das ist so, was sie sich vorstellt.
Ja. Yeah.
Aber die gehen jetzt zur Musikschule, die gehen in die Ballschule. Mhm. Also die Olivia, die Größere von den beiden, hat auch gestern unser Spiel geguckt und ist Feuer und Flamme mit Fußball. Hat immer ein MSV Duisburg-Trikot an.
Geil.
Oder ein Bepäck-Trikot. Also wie es kommt. Aber ich sag mal so, Fußball ist halt schon eine raue Mentalität. Und wenn man da Bock drauf hat, why not? Wenn nicht, dann auch super. Ne? Also von daher, ich bin da total entspannt. Was mir wichtig ist, dass Werte wie Ehrlichkeit, Disziplin,
Loyalität.
Loyalität, solche Themen, dass ich ihr das mitgeben kann, mhm, und was sie dann in ihrem Leben macht.
Draus machen.
Genau, das ist dann ihr überlassen und ich möchte da supporten, möchte dort unterstützen.
Ja. Gehen deine Kinder auch irgendwie mal auf Baustelle mit dir? Also waren die schon auf irgendeiner ja, Baustelle?
Tatsächlich, die Olivia weiß schon, dass ich auf der Baustelle arbeite. Sie liebt auch Bagger und Kräne, wie Kinder so sind.
Ja. Yeah.
Aber ja, die sind ganz klein und ich werde das nicht forcieren, dass sie jetzt unbedingt in den Immobilienbereich gehen. Mhm. Oder so. Ich würde gerne was hinterlassen, du hast es auch schon angedeutet, und würde gerne ein Fundament schaffen, was sie dann auch übernehmen können, wenn sie wollen, aber definitiv nicht müssen. Wenn sie Leidenschaft dafür entwickelt, gerne, aber ja, also die Lebenszeit, die wir hier auf der Erde haben, die wir miteinander verbringen, die sollten wir wertschätzen in dem Moment. Und deswegen denke ich auch gar nicht so viel in 20, 30 Jahren.
Ja. Klar,
wir investieren langfristig bei Immobilien, aber das Hier und Jetzt ist trotzdem enorm wichtig.
Jetzt hast du dir damals das Ziel gesetzt, finanziell frei werden zu wollen.
Ja.
Hast du es geschafft?
Ich würde sagen, ja. Es ist halt, hängt halt immer vom Lebensstandard ab. Ne? Mhm. Also man kann natürlich das enorm in die Höhe schrauben. Aber ja, ich arbeite aus Leidenschaft, mhm, und bin da sehr happy. Ich bin sehr ambitioniert, habe Großziele, möchte den Weg weitergehen. Aber ja, ich hab das geschafft. Ich bin mein eigener Chef. Ich kann jeden Tag selbst planen. Und ja, da bin ich sehr stolz drauf.
Wie wichtig ist es dir, deinen Kindern die richtigen Werte mit auf den Weg zu geben? Ich meine, jetzt hast du hast ja ein Leben hinter dir so mit Fußball und dann hast du jetzt deine finanzielle Freiheit aufgebaut. Das heißt, du musst nicht jeden Euro zweimal umdrehen. Das heißt, dementsprechend geht es auch deinen Kindern sehr gut und du musst nicht überlegen, kann ich meinen Kindern das jetzt kaufen, kann ich das nicht kaufen. Aber da gibt es einen schmalen Grat zwischen zu viel geben und irgendwie zu wenig. So, wie wichtig ist es dir, deinen Kindern so ja, die wichtigen Werte mit auf den Weg zu geben, dass du die nicht betüdelst irgendwie oder dass du die nicht die ganze Zeit von A bis Z alles kaufst?
Gute Frage. Ich habe zwei Mädels, ne? Ist extrem schwer. Aber ich gebe die Frage mal zurück, weil ich sag mal so, wenn man Vater wird, ist man ja auch zum ersten Mal Vater. Man ist ja nie vorbereitet.
Ja.
Und man muss das lernen, ne? Und du hast ein paar Jahre mehr Erfahrung als Vater.
Ja.
Wie machst du das?
Also ich muss sagen, ich habe eine lange Zeit gar nicht so viele finanzielle Mittel gehabt, um irgendwie den Bogen zu überspannen. Aber ich habe auch Fehler gemacht. Und zwar, als ich Immo-Tommy geworden bin, wo es dann halt finanziell steil bergauf ging, habe ich halt meinen Kindern wirklich viel gekauft. So, ne? Also viel unbegründet auch so. Also was heißt unbegründet? Ich finde, materielle Dinge zu kaufen oder zu belohnen, kommt ja vom Belohnen. Das heißt, irgendwo musst du es dir ja verdienen. Hm. Und ich bin ein Freund von so einem Art Belohnungsprinzip. Ne? Also das heißt, wenn dein Kind irgendwie Leistungen erbringt, wenn du irgendwie zeigst, so Disziplin, schulisch, sonst irgendwie, dann was zu kaufen und zu sagen, hey, super, hast du gut gemacht, du hast dir was verdient, du wünschst dir was, okay, wir schreiben das auf eine Liste zum Beispiel, ja, und wenn Faktor X erfüllt ist, dann wird dir dieser Wunsch gewährt. So. Und bei mir war es dann halt teilweise so, ich habe da meinen Kindern dies gekauft, das gekauft, jenes gekauft, hier gekauft, da gekauft. Und irgendwann habe ich mir dann die Frage gestellt und gemerkt so, hä, warum sind die eigentlich so undankbar geworden ein Stück weit? Warum ist das alles so selbstverständlich geworden? Bis ich dann den Ball zu mir selber zurückgespielt und gemerkt habe, so, ich habe eigentlich dazu beigetragen, weil für mich das selbstverständlich geworden ist, nicht zu überlegen, wenn mein Kind fragt, so, kann ich dies haben, kann ich jenes haben? Und ich dann immer nur Ja gesagt habe und es halt nie gekoppelt habe mit etwas, dass ich sage, so, hey, Moment mal, du bekommst das, aber unter den Voraussetzungen. Du musst erstmal liefern, bevor du kriegst.
Mhm.
Ne? Und da habe ich dann jetzt so vor geraumer Zeit schon zurückgerudert, weil ich mir dann bewusst geworden ist, so hey, nicht die sind schuld, ich bin schuld. Ja, also nicht wieder die Verantwortung abgeben an meine Kinder und zu sagen, meine blöden Kinder, ja, oder die bösen Kinder, die undankbar sind. Ja, Moment mal, was habe ich dazu beigetragen? Wie selbstverständlich habe ich den Sachen gekauft oder geschenkt, dass sie diese Selbstverständlichkeit von mir, diese Gefühlslage aufgenommen haben und dann irgendwie selber nicht dankbar waren. Ne? Also das heißt, auch da habe ich dann einen Cut eingebaut und gesagt, so nicht. Willst du irgendwas haben? Kein Problem. Wir koppeln das an etwas, ne? Und dann, wenn du es hast, will ich, dass du spürst, dass da was dahinter steckt, ne? Weil auch wenn du jetzt finanziell frei bist, so Geld wächst ja trotzdem nicht auf dem Baum. Ne? Das heißt, du musst ja was dafür tun. Es ist ja ein Leistungsprinzip dahinter.
Definitiv. Das ist Energie. Das ist, man muss das wertschätzen. Und mir ist auch immer wichtig eben. Ich komme aus einem Haus, uns ging es nie schlecht, aber Wir kommen aus einem normalen Haushalt und das möchte ich auch gerne so weitergeben. Also es fällt mir enorm schwer, also die kleinen Mädels, die sind so süß und aber man muss streng sein und man muss auch Disziplin reinbekommen, muss auch
verzichten. Hundertprozentig.
Muss das Geben öffnet den Weg fürs Nehmen, so das sind so
Prinzipien. Hundertprozentig, weil auch das gibt ja irgendwann... Es gibt ja ein Ergebnis. Das heißt, wenn du deinen Kindern alles gibst, was sie wollen, die müssen sich nichts erarbeiten, die müssen sich nichts erkämpfen.
Mhm.
Ergo später, wenn sie erwachsen sind, was resultiert dann daraus? Die sind unselbstständig, die werden mit der kleinsten Krise im Leben, fallen die zur Seite, brechen weg, kommen damit nicht klar, kriegen dann vielleicht sogar psychische Probleme, was weiß ich, weil du sie nicht auf die Realität vorbereitet hast. Und die Realität ist halt das echte Leben da draußen und Papa und Mama sind vielleicht nicht immer da, ne, weil man weiß ja nicht, ne, wie es später aussieht. Aber das bringt ja nichts, wenn du deine Kinder so betüttelst oder wenn du sie so verweichlichst, dass sie im Leben später nicht klarkommen. Und das stelle ich dann auch fest. So, ne? Sag ich, hey, Moment mal, was habe ich dazu beigetragen, dass meine Kinder vielleicht ein Stück weit unselbstständig sind oder die alles von mir in die Wiege gelegt bekommen? Oder bei jeder Krise bin ich als Elternteil eingesprungen, um sie wieder aufzufangen und habe sie die Krise nicht selber meistern lassen. Ja. Und du weißt ja selber von dir, wie es ist. Ne?
Absolut, das ist wichtig. Resilienz zu entwickeln, Herausforderungen zu meistern. Bei mir sind die noch ganz klein, aber das kommt alles noch.
Das ich kann dir ein Lied davon singen.
Ja, genau. Und ich freue mich auch auf die Phase, also gerade dann, wenn man mehr auch gestalten kann als Vater, das ist einfach schön.
Was sind so deine Ziele die nächsten 5 bis 10 Jahre? Wo will Kolja Pusch hin? Willst du der Immobilienmogul NRW werden oder was hast du dir so ausgemalt?
Also ich habe eher so Prozessziele, dass ich sage, hey, unsere Leistung, unser Anspruch an Qualität, unsere Kultur, die soll maximal hoch sein und ich möchte die Lebenszeit, die wir auf der Arbeit, das ist ja enorm viel, dass die einfach, was heißt einfach, dass die schön ist, dass die außergewöhnlich gut ist. Mhm.
Wie tust du das für dich so bewerkstelligen?
Wir haben ein Team und dort leben wir die Kultur. Also sehr liberal, sehr, sehr auf High Performance ausgerichtet, aber eben selbstverantwortlich. Ich kontrolliere wenig, aber jeder muss seine Ergebnisse liefern und dann halt untereinander Wertschätzung, Teamgedanke, das ist groß ausgeprägt bei uns, dass wir wirklich uns gegenseitig unterstützen. Der eine hat mal eine schwierige Phase, der andere das, dass wir uns einfach supporten. Mhm. Und diesen Flow, diesen Spirit, den möchte ich jeden Tag im Büro spüren. Das geht nicht immer, das ist eine Traumvorstellung, aber ich möchte möglichst nah an diesen Traum rankommen und das erstmal tagtäglich als Flow, als Momentum entwickeln. Und finanzielle Ziele, finde ich, ist, wir wollen definitiv wachsen, wir wollen Momentum weiter forcieren. Und Bestand ausbauen, wir wollen coole Immobilienprojekte umsetzen, wir wollen coole Kapitalanleger, Investoren haben, mit tollen Menschen zusammenarbeiten. Das ist unser Spirit, das ist das, was uns antreibt. Aber wir wollen jeden Prozess auch jeden Tag verbessern, verbessern, verbessern. Das ist so ein bisschen auch aus dem Sport, wenn man jetzt sagt, hey, pass auf, am Samstag haben wir verloren, scheiß Ergebnis. Nee, nicht scheiß Ergebnis. Wir müssen die Leistung betrachten, diesen Prozess dahin, die Woche. Wie haben wir uns vorbereitet und wie haben wir gespielt? Mhm. Und wenn wir uns darauf fokussieren, also auf unsere Leistung, auf unseren Prozess, dann werden auch die Ergebnisse gut sein. So ist unser Credo. Deswegen fokussieren wir uns nicht auf das Ergebnis, sondern auf den Prozess und die Leistung. Und das tagtäglich. Und das ist schon Herausforderung genug, sich immer wieder achtsam zurückzuholen und sagen, hey, wir gucken nicht zu sehr in die Zukunft, sondern das Hier und Jetzt zählt.
Kolja. Wenn es eine Nachricht gibt an angehende Fußballprofis oder bestehende Fußballprofis, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen jetzt so, weil die Liga ist ja groß, in alle Himmelsrichtungen, was wäre das?
Gute Frage. An alle da draußen, ich bin hier, um zu sagen, uns gibt es in NRW. Jeder, der Immobilien interessant findet, der kann sich gerne an uns wenden oder eben über diesen Kanal einfach mal zuhören, was wir so tun. Und ansonsten ist die Nachricht, gebt Gas, gebt euer Bestes, jeden Tag all in und wir freuen uns auf jeden Kontakt.
Perfekt. Kolja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank, dass du mein Gast warst.
Danke auch für die Einladung.
Gestern noch Vollgas gegeben in der Porsche Arena. Heute direkt bei uns hier, haben das mal gekoppelt und freue mich auf deine weitere Geschichte. Was daraus resultieren kann, wenn du einen Plan B neben Plan A aufbaust, dass es in die richtige Richtung geht. Schön, dich hier gehabt zu haben als Gast.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Bitteschön.